Na, hallo zusammen, Boris hier. Ich möchte euch kurz auf ein Unternehmen aufmerksam machen, das ich sehr spannend finde, und zwar Logistics Cloud aus München. Spannend deshalb, weil Logistics Cloud ein neutrales Datennetzwerk für den Datenaustausch betreibt, das bereits 90% der weltweit tätigen Logistikunternehmen abdeckt. Und Leute, die Logistics Cloud verwenden, sagen, man hat sofort das Gefühl, so sieht die transparente Supply Chain der Zukunft aus. Das ist natürlich eine gewagte Aussage, macht aber Sinn, wenn man sich anschaut, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Vereinfacht ausgedrückt kann man sich das so vorstellen, dass beliebig viele Shipper an das System von Logistics Cloud angebunden werden können, um Transportaufträge und Statusmeldungen an ebenso viele verbundene Logistikdienstleister zu übermitteln oder von diesen zu empfangen. Das hat zum Ziel, eine komplette Transparenz der Sendungsströme zu erreichen, wobei jede Sendung von mehreren Versendern zu mehreren Logistikdienstleistern verfolgt werden kann. Außerdem werden beliebig viele IoT-Provider an die Logistics Cloud angeschlossen, um Sendungsdaten mit IoT-Daten anzureichern und diese Rückmeldungen an die IT-Systeme der Kunden weiterzuleiten. Das neutrale Datenaustauschnetz der Logistics Cloud ist modular aufgebaut und somit maximal flexibel. Die Plug-and-Play-Lösungen lassen sich mit universeller Anbindung sowohl in bestehenden Lösungen als auch in neuen Anwendungen einfach einsetzen. So spart man natürlich viel Zeit, Geld und administrativen Aufwand. Bei Handel, Industrie, Logistikdienstleistern, Kurier, Express- und Paketdiensten und in der Fertigungsindustrie ist die Logistics Cloud schon im Einsatz. Mehr als 200 Versender, 150 Logistikdienstleister und 80 Fluggesellschaften nutzen sie bereits, um Sendungen in über 200 Ländern weltweit abzuwickeln. Steuerung und Automatisierung von Datenflüssen dürfte bei vielen von euch auch ein Thema sein. Deshalb solltet ihr euch unbedingt mal die Logistics Cloud angucken. Schaut am besten mal vorbei unter www.logistics.cloud. www.logistics.cloud. Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Dana von der Heide. Dana ist Mitgründerin und Chief Commercial Officer des Startups ParcelPerform. ParcelPerform hat in der vergangenen Woche eine weitere Finanzierungsrunde über 20 Millionen Dollar abgeschlossen und zählt sehr interessante Unternehmen wie Zalando, Wayfair und Nespresso zu seinen Kunden. ParcelPerform ermöglicht es Versendern, KI-gestützt eine lückenlose Paketverfolgung zu gewährleisten und sehr präzise das Zustellungsdatum einer Sendung zu ermitteln. Dies umfasst den gesamten Versandprozess bis zur letzten Meile bei weltweit über 700 Logistikanbietern. Zu Dana selber gibt es auch eine sehr interessante Hintergrundstory. Sie ist nämlich Deutsche, hat das Unternehmen aber in Singapur gegründet, wo sie einige Jahre gelebt hat. Seit kurzem ist sie aber zurück hier in Deutschland und treibt hier nun mit Volldampf das Deutschlandgeschäft voran. Wir werden also noch einiges von ParcelPerform hören, da bin ich mir sehr sicher. Bevor wir loslegen, aber erst einmal unser neues wöchentliches Global Transport Update, ermöglicht von unserem Partner Project 44, der weltweit führenden Transport Visibility Plattform. Headline in dieser Woche: Terminalbetrieb Ningbo Zhoushan, dem drittgrößten Hafen der Welt, unterbrochen. Der Betrieb des Hafenterminals Ningbo Maishan wurde am 11. August 2021 aufgrund eines einzigen Covid-19-Falls ausgesetzt. Infolgedessen werden seit dem Morgen des 11. August Schiffe abgewiesen. Der Hafen Ningbo Zhoushan liegt südlich von Shanghai und gehört aufgrund der günstigen Lage zu den verkehrsreichsten Häfen der Welt. Aktuelle Daten unseres Partners Project 44 bestätigen, dass eine große Anzahl von Containerschiffen vor Anker liegt und auf einen Liegeplatz außerhalb von Ningbo Zhoushan wartet. Stand 16. August waren das 41 Schiffe. Die durchschnittliche Anzahl der Hafenanläufe im betroffenen Hafen sank in der vergangenen Woche von 188 auf nur 146 Containerschiffe. Die Carrier weichen zum Teil auf andere Terminals aus und es kommt zu Blank Sailings. Dies ist schon die zweite Schließung eines großen chinesischen Hafens nach der mehr als einmonatigen Schließung des Yantian-Hafens in Shenzhen im Mai, was Befürchtungen über weitere Unterbrechungen der Lieferkette im Vorfeld von Black Friday und der Vorweihnachtszeit weiter schürt. So, das war das wöchentliche Global Transport Update von Project 44 und jetzt kommt Dana von der Heide von ParcelPerform. Viel Spaß! Hallo Dana, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, freut mich sehr, dabei sein zu können. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, ich habe mich total gefreut aufs Gespräch. Es gibt auch einen tollen Anlass. Herzlichen Glückwunsch zu der neuesten Finanzierungsrunde. Wichtiger Meilenstein für euch, das ging in der vergangenen Woche überall durch die Presse, überall durch die Medien, überall auf sozialen Medien war ihr präsent mit ParcelPerform in der neuen Finanzierungsrunde. Erzähl mal ein bisschen aus deiner Sicht, wie du das so wahrgenommen hast und was diese Finanzierungsrunde für euch als Milestone bedeutet.
Ja, vielen Dank. Freut mich natürlich, dass es auch überall ankam. War für uns natürlich ein unfassbar großer Schritt, Wir haben ja klein angefangen sozusagen. Wir hatten erst eine Family and Friends Runde, dann eine Seed Runde und dann jetzt über längere Zeit nichts. Was für uns ein gutes Zeichen war, weil wir glücklicherweise profitabel waren. Natürlich hat uns der E-Commerce-Boom total geholfen. Aber wir haben eben auch gesehen, so das Geschäftsmodell funktioniert, wir skalieren wirklich sehr und da nochmal frisches Kapital aufzunehmen, war für uns ein super wichtiger Schritt und ist natürlich nur der Anfang von der nächsten Wachstumskurve für uns. Und ja, 20 Millionen US-Dollar mit zwei sehr namhaften Investoren ist natürlich was, das uns enorm nach vorne bringt und natürlich auch sehr stolz macht.
Aber interessant, dass die Medien sich gerade auf solche Finanzierungsrunden, das ist immer so ein Aufhänger, ne? Also ich habe lange Parcel Perform wahrgenommen als so die Hidden Story. Also zwei Gründer aus Deutschland und Singapur, die Story ist interessant im Hintergrund, die jetzt auf einmal zum Leben kommt, aber über den Umweg sozusagen, über die Finanzierungsrunde, wo jetzt auf einmal Tagesspiegel und irgendwie Forbes und irgendwelche prominenten Medien auf euch aufmerksam geworden sind, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Sache von B2B-Software-Applications. Also alles, was so B2C ist, hat natürlich deutlich mehr Aufmerksamkeit. Endkonsumenten nehmen das wahr. Viele von den B2B-Playern, auch wirklich große, sind eben oft die Hidden Champions. Aber interessanterweise, gerade dann, wenn es Geld gibt, das gibt natürlich nochmal so eine Rückversicherung, nicht nur für Investoren, aber auch für unsere Kunden spannenderweise. Wir haben auch extrem tolles Feedback bekommen. Selbst Kunden, die schon lange mit uns zusammenarbeiten, freuen sich nochmal umso mehr zu sehen, dass sozusagen auch Investoren in uns langfristig vertrauen und investieren. Von daher ein massiver Schritt für uns nach vorne wirklich.
Ja, und du warst schon mal in einer kurzen Episode vom Jahr oder ein bisschen länger beim BVL Digital Podcast mit einem weiteren Kollegen aus dem E-Commerce-Bereich. Aber heute wollen wir mal ein bisschen eintauchen in alles, was Parcel Perform so betrifft, weil ich glaube, die Story ist einfach hervorragend. Die hat man jetzt so ein bisschen als Headline gelesen oder einen kurzen Artikel, aber lass uns mal richtig einsteigen in alles Parcel Perform, wie das dazu kam, Gründerteam und Singapur und jetzt Berlin und so weiter und so fort. Dann muss man mit ein bisschen auf eine Zeitreise. Du bist also, du hast den 100% deiner Karriere in der Logistik verbracht, richtig?
Ja, tatsächlich. Ich bin da sozusagen eher aus Versehen reingeraten, aber finde es einfach unfassbar spannend und bin jetzt ein echter Nerd sozusagen, gerade was die Logistik und Tech angeht. Ja, vielleicht ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich bin ja ursprünglich Berlinerin. Ich habe hier mal studiert an der FU Berlin Publizistik, Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften und Psychologie. Ich konnte mich witzigerweise nicht entscheiden, habe dann gleich mehrere Bachelor gemacht und dachte früher immer noch, ich ende in einer Agentur, mache irgendwie PR, aber hatte dann sehr viel Glück. Einer meiner Professoren war damals der Kommunikationschef bei DHL und er hat gesagt, pass auf, bevor du in eine Agentur gehst, guck dir doch mal an, wie so ein großes Unternehmen, DAX-Konzern von innen tickt, dann kannst du die besser beraten. Und dann bin ich sozusagen ja wirklich fast aus Versehen in der Logistik gelandet, habe bei DHL angefangen, in der Zentrale und war in einem super spannenden Programm. Die hatten tatsächlich so ein internationales Trainee-Programm. Man konnte sozusagen über anderthalb Jahre in drei verschiedene Abteilungen gucken. Und ich habe dann in der Kommunikation angefangen, war dann im Supply Chain, tatsächlich auch im Technologiesektor. Das hat mich dann auch 2012 zum ersten Mal nach Singapur gebracht. Und meine letzte Station, wo ich dann auch etwas länger war, fest angestellt sozusagen nach dem Trainee-Programm, war in der Konzernstrategie. Das war wahrscheinlich so die größte Chance, die ich tatsächlich mal bekommen habe und einfach super wichtig für dann auch meine spätere Begeisterung, weil wir einfach in der Konzernstrategie damals die neue 2020-Strategie, ist jetzt auch schon eine Weile her, definiert haben und es ganz groß um das Thema E-Commerce ging. Und das war dann auch ist und ist nach wie vor meine große Inspiration, einfach zu sehen, wie viel vom Erfolg im E-Commerce davon abhängig ist, dass die Bestellungen tatsächlich auch ankommen. Und das ist genau der Part, den viele Online-Händler eben nicht kontrollieren können, aber der ganz wichtig für ihr Wachstum ist. Und da gibt es einiges zu tun und wir hoffen eben, dass wir mit Parcel Perform da einen wichtigen Beitrag leisten können.
Ja, wie hast du deinen Mitgründer Arne eigentlich kennengelernt und getroffen und wie habt ihr dann gemeinsame Sache gemacht?
Ja, genau. Witzigerweise, Arne und ich, uns verbindet sozusagen Deutschland. Wir sind beide aus Norddeutschland, beide aus Mecklenburg-Vorpommern, aber haben uns witzigerweise in Singapur getroffen. Damals, als ich dann 2014 fest nach Singapur gegangen bin, haben wir beide bei DHL gearbeitet und sozusagen dafür gesorgt, dass die E-Commerce-Strategie, die damalige, eben in der Region ausgerollt wird. Und da waren viel im Projektgeschäft, super spannende Sachen gemacht, aber eben auch schnell gemerkt, um wirklich Dinge zu bewegen, muss man vielleicht auch manchmal raus aus dem Konzern und sozusagen extern schneller Fortschritt machen. Natürlich gerade, wenn es um technologiegetriebene Tools und Softwareprodukte geht. Eins ist sicher, die großen Logistiker durch die Bank weg sind extrem gut operativ, aber eben keine Technologiekonzerne und können eben auch nicht so nah am Kunden sein, wie es ihnen vielleicht manchmal auch gut tun würde. Von daher war uns wichtig, als wir dann Parcel Perform gestartet haben, möglichst nah am Kunden zu sein. Und ja, Arne und ich, wir haben dann zusammen losgelegt mit Parcelperform und tatsächlich auch erst Jahre später, ich glaube erst nach 3 Jahren Parcelperform, waren wir das erste Mal zusammen in Deutschland auf einer Konferenz und seitdem auch nur 2 Mal. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Zeit dann zusammen in Singapur in der Region verbracht.
Was war denn der ursprüngliche Impuls? War der Impuls, dass ihr euch gemeinsam selbstständig machen wolltet oder war der Impuls, dass ihr von vornherein schon eine Idee erkannt habt und dann rausgegangen seid, um die zu verwirklichen? Was war so der ursprüngliche Impuls sozusagen?
Ja, genau. Der Impuls vor uns war tatsächlich Kundenanforderungen. Also wir haben mit unglaublich vielen E-Commerce-Händlern geredet, eben auch bei DHL und in anderen Settings und alle haben gesagt, hey, wir wollen die Einkaufserfahrung auch auf der Logistikseite intuitiver machen. Und es ist natürlich super, dass alle großen Logistiker ihre eigenen Tracking-Seiten haben. Aber was man schnell merkt, ist zum einen, die viele E-Commerce-Händler arbeiten immer mit mehreren Logistikern. Schon aus einem Risikoprofil, aber natürlich auch aus dem Profil, was die Fähigkeiten sind, wohin man shippen kann, wie schnell das geht und so weiter. Das heißt, ganz viele, und wenn man sich so große anguckt wie Lazada, die haben über hunderte verschiedene Logistiker, um eben die ganze Welt zu bespielen. Und man kann dann den Kunden, müsste man dann immer wieder auf die separate Seite des Logistikers schicken. Das heißt, immer eine eigene, andere Erfahrung, ein anderes Branding, immer nur die Sprache, die der Logistiker anbietet. Und so intuitiv sind diese Seiten eben leider nicht. Jeder updatet Tracking anders. Das heißt, wir wollten das vereinheitlichen und das war eben auch das große Bedürfnis von Online-Händlern, weil die geben sich extrem viel Mühe, den Kunden für ihre Seite zu gewinnen, sozusagen die Einkaufserfahrung auf der Seite zu optimieren. Und dann bezahlt man und man schickt den Kunden weg zum Logistiker. Der soll dann den Rest erledigen und hat eben keine Kontrolle auf diesen Prozess und versucht dann über Newsletter die Kunden wieder zurückzugewinnen. Die Kontrolle möchten wir einfach jedem, der Sachen verschickt, einfach auch zurückgeben. Und das war sozusagen immer die Mission mit Parcelperform, jedem eine wirklich gute Einkaufserfahrung auch auf der Logistikseite zu ermöglichen.
Wie sah damals euer erstes Produkt aus, mit dem ihr rausgegangen sind zu den ersten Kunden?
Ja, wir haben wie viele eben klein angefangen. Erstmal haben wir geguckt, gibt es überhaupt einen Bedarf? Tracken Leute tatsächlich Pakete auf Google? Ja, wie viel Nachfrage gibt es dann? Das heißt, wir haben erstmal eine Seite entwickelt, die heißt heute Parcel Monitor und es war eine Seite für Endkonsumenten, um Pakete zu tracken, um einfach zu gucken, wie viel Traffic gibt es, wie viel Nachfrage und haben dann super schnell gemerkt, es gibt einfach unfassbar viel Nachfrage. Und dann hatten wir sozusagen einen guten Anhaltspunkt, dass man braucht es wirklich. Und wir hatten natürlich auch schon Kunden, mit denen wir gesprochen haben, die gesagt haben, hey, wenn ihr das hinbekommt, wir hätten unfassbar großes Interesse. Und haben dann so gestartet, sozusagen mit der Einkaufserfahrung eine Tracking-Seite White Label zu machen. Das heißt, anstatt sozusagen zu den verschiedenen Logistikern zu senden, haben wir erstmal eine Tracking-Seite gebaut, relativ simpel, wo man sozusagen alle Paketdaten einheitlich im Branding des Händlers anfragen konnte. Aber wir haben jetzt im Prozess dann eben auch gemerkt, nur diese Einkaufserfahrung ist zwar extrem wichtig, aber das ist noch so viel mehr Potenzial. Und inzwischen gibt es eben bei uns nicht nur eine Seite, sondern es gibt E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen, aber vor allem auch Tools für die Händler, damit die internen Teams damit arbeiten können. Für den Kundenservice fragen doch immer noch Leute, wo ist da mein Paket? Und auch die gehen oftmals auf die einzelnen Seiten der Logistiker. Das dauert lange, ist nicht so zufriedenstellend. Aber auch für die ganzen Logistikabteilungen, weil die wollen natürlich auch wissen, wie gut performen denn jetzt eigentlich meine Carrier und am besten nicht nur einmal am Ende des Monats, wenn es sozusagen zu spät ist und die Pakete schon zu spät da sind oder verloren, vergessen, sondern wir wollen denen eben auch die Möglichkeit geben, alles sehr schnell, sehr transparent zu sehen und dann auch einschreiten zu können.
Ja, wart ihr am Anfang eigentlich bootstrapped oder habt ihr Seed-Investoren gehabt oder wie habt ihr das Ganze finanziert, so ganz, ganz am Anfang?
Ja, ganz am Anfang, wirklich, wie man sozusagen für viele Gründer sagt, Skin in the Game, war das Arne und mein Kapital. Das heißt, wir haben wirklich alles, was wir hatten, sozusagen in die Company gesteckt, 1,5 Jahre lang. Uns auch kein Gehalt auszahlt, the rough days am Anfang von jeder Gründung, hat uns natürlich auch unfassbar geholfen, uns zu motivieren. Und als wir dann sozusagen die ersten Kunden hatten, wir waren dann witzigerweise auch in so einer Reality-TV-Sendung in Singapur, das hat uns auch viel Aufmerksamkeit gegeben, weil wir die gewonnen haben, sozusagen eine andere Version der Höhle der Löwen damals.
Und ja, ein bisschen Glück gehört auch dazu, ne?
Genau, absolut. Und dann haben wir irgendwann angefangen, so eine kleine Seed-Runde zu machen, Family and Friends, hatten dann auch unseren ersten Lead-Investoren, Wavemaker und Partners dabei.
Sehr cool. Und dann wart ihr sozusagen dann auch schon im hartesten umkämpften E-Commerce-Markt, der wesentlich weiterentwickelt ist, in Asien nämlich. Ja. Da seid ihr sozusagen so the School of Hard Knocks, ne? Also habt ihr sozusagen alle Schwierigkeiten, die da auftauchen können, ganz am Anfang schon bewältigt. Was sind die besonderen Herausforderungen beim E-Commerce-Markt in Asien, die euch jetzt vielleicht in die Hände spielen oder zugutekommen, dass ihr damals schon mit denen zu kämpfen hattet?
Ja, genau. Also damals auf jeden Fall irgendwie eine ungewöhnliche Entscheidung. Ja, zwei deutsche Gründer, die jetzt in Südostasien gründen und dann sich noch mit dem komplexesten Markt überhaupt beschäftigen, nämlich Logistik in Südostasien, zeichnet sich dadurch aus, dass es einfach unfassbar komplex ist. Ja, Singapur selbst ist gar nicht so ein großer Markt, weil natürlich in Singapur nichts produziert wird, sondern alles wird in China produziert, in den anderen anliegenden Ländern. Das heißt, man sieht, dass man unfassbar viel, eigentlich fast nur Cross-Border-Deliveries hat. Also alles geht über Grenzen. Das heißt, es gibt immer jemand anderen auf der First Mile, dann gibt es eine Zollabwicklung, dann gibt es jemanden auf der Last Mile, zum Teil auch ein wilder Mix zwischen Road Freight und Air Freight, Sea Freight und so weiter. Von daher haben wir dann sehr schnell gemerkt, okay, da gibt es so viele verschiedene Anbieter eben auch, weil im Gegensatz zu Deutschland oder noch stärker in den USA sind die Märkte und die Logistiker oft sehr konsolidiert. Da gibt es irgendwie die fünf Großen, ähnlich ist das ja hier in Deutschland auch. In Asien zeichnet sich das eben noch nicht so ab. Da gibt es ganz viele Spezialitäten. Ich glaube persönlich auch, dass der Trend sich dahin weiterentwickeln wird. Und damit sieht man dann auch noch mehr verschiedene Tracking-Seiten, noch mehr Sprachen, noch mehr verschiedene komplexe Events. Und ja, das zu lösen war sozusagen für uns die Königsdisziplin. Und jetzt haben wir eben auch gemerkt, ja, sobald wir das Produkt live hatten in Asien, dann den Rollout hier in Europa zu machen, war deutlich einfacher. Jetzt haben wir auch viele große Kunden in den USA. Auch da, dadurch, dass wir sozusagen die Basis schon haben und alle Daten integriert sind, hat es uns den Weg sozusagen der Expansion deutlich einfacher gemacht. Und glücklicherweise ist eben Tracking ein globales Geschäft. Überall gibt es eine Tracking-Nummer und dann die Integration der Logistiker, die man anfragen muss. Wenn man das einmal gebaut hat und sein Mapping der Daten richtig aufsetzt, dann ist die Expansion deutlich einfacher.
Ja, wenn du zurückschaust, war euer Erfolg, war das ein lineares Wachstum oder gab es auch wichtige Rückschläge im Nachhinein so? Also war wahrscheinlich nicht ein linearer, einfacher Verlauf, sondern es gab wahrscheinlich zwei Schritte vor, einen Schritt zurück oder wie hat sich bei euch der Erfolg eingestellt?
Ja, gute Frage. Also wir alle wünschen sich natürlich, dass es ein lineares Wachstum ist, war bei uns auch nicht so. Das ist meine erste echte Gründung. Mein Mitgründer Anne hatte schon ein bisschen Vorerfahrung, aber man lernt natürlich im Prozess für uns. Product Market Fit hat von Anfang an relativ gut geklappt, dadurch, dass wir eben die Idee schon hatten und die so ein bisschen Expertise eben auch in dem Feld und Kunden. Das heißt, wir haben jetzt von der Firma her nie einen großen Pivot gemacht. Wir haben uns einfach kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben eine sehr modulare Produktstruktur, die wir immer ausgeweitet haben. Aber klar, es gab immer Sachen, die uns auch zurückgehalten haben. Zwei Sachen, die für uns ein super wichtiges Learning waren. Einmal natürlich das Thema Finanzierungsrunde. Ja, wenn man gerade als zwei deutsche Gründer in Asien eine Firma aufbaut, einen keiner kennt und man eben auch noch nie geraced hat, dann war es ein sehr undurchsichtiger Markt. Es hat uns immer länger gedauert, als wir dachten. Auch diese Runde, es dauert immer länger, als man denkt. Und das Zweite natürlich auch ganz klar Teamwachstum. Ja, also wir haben eine sehr, sehr starke Kultur. Uns ist Diversity super wichtig. Das heißt, da das Team schnell hochzuskalieren, war was, das wir jetzt nicht unvorsichtig machen wollten. Und dann haben wir uns da auch bewusst Zeit gelassen. Das waren wahrscheinlich auch zwei der Kriterien, die für uns immer wichtig waren. Ja, und der letzte Überraschung hatten wir dann natürlich auch, als wir vor 2 Jahren angefangen haben, hier in Berlin unser Büro zu eröffnen, haben wir schnell gemerkt, dass, obwohl wir Deutsche sind, uns bestens auskennen sollten, so eine Gründung in Deutschland mit einer 100%igen Tochter in Singapur doch nicht das Einfachste war. Ja? Also es war deutlich schwieriger, in Deutschland eine Tochter zu gründen, als die Zentrale in Singapur und auch unser Büro in Vietnam. Da haben wir auch hier in Deutschland doch deutlich mehr Zeit gebraucht und haben jetzt für Nordamerika schon früh geplant, damit uns das nicht nochmal passiert. Ja.
Ja, und wenn ihr jetzt nicht zwei Deutsche gewesen wärt, die in Singapur gestartet haben, wäre dann Deutschland euer nächster Schritt gewesen, euer nächster logischer Schritt? Oder hat auch viel damit zu tun, dass ihr einfach aus Deutschland kommt und da einfaches Spiel hättet oder habt, als ihr es hättet, wenn ihr nicht aus Deutschland kämt?
Ja, super spannende Frage. Für uns war erstmal Asien total wichtig. Da wollten wir uns beweisen und quasi Kunden gewinnen und darauf haben wir uns am Anfang erstmal fokussiert. Für uns gehörte dazu auch aus Australien. Super spannend, weil es vom Markt her doch sehr ähnlich ist wie Deutschland. Also E-Commerce ist relativ mature, die Leute sind schon weiter. Es wird sozusagen viel mehr Wert auf Professionalität, Differenzierung zwischen den einzelnen Online-Händlern gelegt. Das heißt, wir haben sozusagen in Australien sehr schnell gesehen, wie das funktionieren kann und extrem viele Parallelen auch zum europäischen Markt gesetzt und dann beschlossen, okay, Europa natürlich quasi deutlich mehr aus den Kinderschuhen schon, wenn es um E-Commerce geht, deutlich größer, auch was das Volumen der einzelnen Händler angeht. Und haben dann gesagt, okay, wir wollen eigentlich Europa machen. Und dann war es für uns logisch, in Berlin sozusagen die europäische Zentrale zu haben, aber haben direkt sozusagen von hier aus wirklich auch alle europäischen Märkte bespielt.
Ja, und die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, kam so ein bisschen vor Covid, richtig? So wie ich das richtig in Erinnerung habe?
Genau, ja, also schon ein Jahr, bevor es dann richtig losging mit Covid. Damals konnte ich noch viel mehr reisen und wir hätten dann wahrscheinlich auch schon unser Team deutlich mehr hochskaliert. Aber dann kam Corona und ja, in Singapur waren die Grenzen zu, in Australien auch schon, in Vietnam sowieso immer noch. Von daher war es dann deutlich schwieriger zu reisen. Und deshalb habe ich dann auch Ende letzten Jahres gesagt, okay, wir wollen halt in Deutschland stärker wachsen, deutlich größeres Team aufbauen für den europäischen Markt. Und dafür muss auch jemand hier sein. Und damit habe ich dann nach 7 Jahren Asien letzten Dezember den Schritt gemacht, nach Deutschland zu kommen, in den nächsten Lockdown. Ich quasi Lebensqualität hat ein bisschen unter der falschen Lockdown-Planung gelitten. Ich habe sozusagen jeden mitgenommen, den man mitnehmen konnte. Ja,
ich kann mich noch erinnern. Also wir stehen ja seit einem Jahr oder ein bisschen länger vielleicht schon im regen Austausch, weil wir noch an anderen Projekten separat arbeiten. Und ich kann mich noch eine Situation erinnern, wo wir gemeinsam Videocall hatten und du in Singapur in einem Hotelzimmer saßt und eine Woche da festgehangen hast. Das war die Zeit, als du schon in Berlin warst, aber mitten in Covid und irgendwie, du konntest zurück, musstest aber irgendwie in Quarantäne für 2 Wochen und dann saßt du da im Hotelzimmer. Da habe ich mit dir gefühlt, das weiß ich noch.
Ja, kann ich auch wirklich nach wie vor keinem empfehlen. Ja, also selbst wenn man sehr stabil ist, eine 2 Wochen ohne ein Fenster aufmachen oder so richtig warmes Essen oder sogar ein Glas oder ein normaler Teller war nicht drin. Das war wirklich intensiv. Tobak, ja, deshalb habe ich jetzt auch entschieden, das erstmal nicht nochmal zu machen und hoffe natürlich, in Singapur sieht es langsam besser aus, dass ich dann wieder zurück kann.
Ja, ist Arne noch in Singapur oder ist er inzwischen auch in Berlin oder wo ist der momentan?
Nee, Arne ist in Singapur, der hat natürlich auch seine Familie da und ehrlicherweise ist natürlich auch ein Großteil unseres Teams immer noch zwischen Singapur und Vietnam. Von daher uns natürlich auch wichtig, dass wir dann da sind. Arne verantwortet bei uns auch das Produktteam. Unser CTO Kang leitet das vietnamesische Büro, wo wir unsere Entwickler haben. Von daher natürlich auch wichtig, dass wir dem Aufmerksamkeit schenken. Aber wir drücken alle die Daumen, dass Arne jetzt demnächst auch mal wieder in Deutschland vorbeigucken kann und wir dann gemeinsam in die USA fliegen, weil das ist natürlich unser nächster Wachstumsschritt jetzt, den wir schon eifrig vorbereitet haben.
Ja, Wahnsinn, weil ihr ja gerade erst nach Deutschland gekommen sind und das Wachstum wurde auch behindert durch Covid und jetzt schon wieder den nächsten Schritt. Also hast du manchmal ein bisschen Bedenken, dass ihr euch vielleicht zu viel vornehmt und irgendwie ein bisschen den Mund zu voll nimmt sozusagen oder euch zu viel zutraut?
Ja klar, natürlich, man hat als Gründer immer seine Zweifel. Ich glaube, das wird man auch nicht los. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen an unserer Persönlichkeit, aber wir sind, glaube ich, was das Gründen angeht, doch eher die konservative Schiene gefahren. Das heißt, wir sind jetzt seit über einem Jahr hochprofitabel. Wir sind wirklich nach und nach stabil gewachsen, gesund mit unserem Team gewachsen und haben da immer gut vorausschauend geplant. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die uns auch wirklich auszeichnet. Wir haben jetzt keine riesengroßen Risiken genommen, sondern sind dem Markt gefolgt und natürlich, du sagst schon, klar war das mit dem Reisen schwieriger jetzt in Zeiten von Corona, aber gleichzeitig ist das ganze E-Commerce-Geschäft einfach weltweit durch die Decke gegangen und je mehr Leute Sachen verschicken, umso mehr Pakete gibt es zu tracken und umso mehr wollen sich natürlich die Online-Händler auch differenzieren. Von daher haben wir jetzt sozusagen in der Zeit von Corona ein 5-faches Wachstum auf unserer Seite gesehen und das hat natürlich uns jetzt nochmal die Sicherheit gegeben, dass es auf jeden Fall weitergehen kann und muss und wir freuen uns darauf, ja.
Ja, lass uns mal ein bisschen in die Technik selber einsteigen, die Plattform. Beschreib mal, was heutzutage die Plattform leistet, was sie kann für die einzelnen Teilnehmer. Das heißt, für die Händler, als auch für die Carrier, als auch vielleicht für den Endkunden, was er am Ende davon hat. Beschreib mal die Plattform, wie sie heutzutage im August 2021 aussieht.
Ja, super gerne. Also genau, die Basis von allem, was wir machen, und deswegen sage ich so gerne auch, ich bin ein kleiner Logistik-Nerd, sind natürlich Daten. Das heißt, das Wichtigste für uns ist, dass wir stabile und auch vielfältige Integrationen mit allen Logistikern haben, weil das ist nun mal die Grundlage. Wir wollen 100% des Volumens abdecken von jedem, der mit uns arbeitet. Und das kann man nur, wenn man mit jedem Logistiker, die unsere Kunden eben nutzen, auch integriert ist. Das heißt, wir haben jetzt über 700 verschiedene Logistiker, fügen jeden Monat immer wieder neue hinzu, sind inzwischen auch super fix dabei. Also es dauert etwa 2 Wochen, bis wir einen neuen Logistiker angebunden haben. Und dann, genau, ist sozusagen die Magie, die wir dann machen, sozusagen diese Daten zu standardisieren, weil es einfach wichtig ist, um diese Daten zu interpretieren, den Kunden in ihrer Sprache Sachen mitgeben zu können. Bestimmte Trigger, sagen wir mal, das Paket liegt in der Packstation. Dann möchten wir dem Kunden sagen, wo ist die Packstation, wo liegt das jetzt gerade, wann kann man das abholen, aber auch vielleicht einen Tag später nochmal erinnern. Und dafür muss man eben all diese Daten, die man bekommt, nicht nur die sozusagen den Status von Events, sondern eben auch die Location, die Zeitzone, die Sprache standardisieren. Das heißt, das ist sozusagen unsere Basis. Und dann haben wir gemerkt, dass alle von unseren Kunden sozusagen so ein Basisangebot brauchen, damit sie wirklich gut mit Logistikdaten arbeiten können. Das ist zum einen sozusagen eine Tracking-Seite zu haben, die einfach auf ihrer Seite integriert ist, zum anderen Tool zu haben für den Kundenservice und natürlich auch die Analysen, Realtime zu haben, wie viele von meinen Paketen sind verschickt, wie lange dauert das und so weiter. Das ist sozusagen die Basis unseres Angebots und dann je nach Kunden haben wir sozusagen Zusatzmodule. Ein wichtiges ist das Thema Notification, das heißt, wir schicken E-Mails und SMS, aber wir verbinden uns auch mit den CRM-Systemen, weil manchmal wollen die Kunden das natürlich über ihre Systeme abbilden und wir schicken Trigger. Gleichzeitig haben wir ein Comply-Modul, das heißt, man kann tatsächlich definieren, was ist denn meine Anforderung an den Logistiker. Ich erwarte, der erste Scan sollte innerhalb von 14 Stunden sein. Wenn das zwischen 6 und 8 ausgeliefert wird, dann können wir messen, ob das auch wirklich passiert ist. Das heißt, wir können sozusagen proaktiv gucken, ob das regelkonform ist. Das ist vielen von unseren Kunden wichtig. Und eine Sache, auf die wir besonders stolz sind, ist sozusagen unser Predict-Modul. Das heißt, wir können mit der Hilfe von maschinellem Lernen voraussagen, wann ein Paket ankommt. Das kennt man sozusagen oft von Amazon, die machen das wirklich gut, aber bei allen anderen verlässt man sich darauf, dass der Logistiker das einem sagt. Aber von 700 Logistikern, die wir analysiert haben, haben tatsächlich nur 5% eine Vorhersage, wann das Paket ausgeliefert wird. Man kann aber einen riesen Unterschied damit machen, vor allem im Checkout-Prozess, wenn man sagt, wenn du jetzt bestellst, kommt das Paket verlässlich nächsten Dienstag an und damit kann man wirklich die Conversion Rate nochmal nach oben treiben. Und das ist sozusagen die Grundlage von unserem Service und was, womit wir auch glauben, dass wir sozusagen diese Logistik-Liefererfahrung nochmal verändern können, indem man Kunden nicht nur sagt, wo das Paket gerade ist, in irgendeinem Sortierzentrum, weil man weiß nicht so genau, was das oft heißt, sondern wirklich sagt, wann kommt das Paket an.
Und dieser KI-Algorithmus wird dann gespeist auch von allen Daten, die über die gesamte Plattform laufen, über alle Logistikdienstleister hinweg oder nur getrennt für jeden Dienstleister individuell?
Genau, es ist natürlich kundenbasiert, das heißt vor allem für den spezifischen E-Commerce-Händler, weil natürlich noch ganz viele andere Sachen davon abhängig sind. Ja, was wird verschickt, wie groß ist das, aus welchem Warenlager kommt das, in welches Land geht das? Und wir berechnen sozusagen nicht nur den Prozess der letzten Meile, sondern eben auch, wie schnell wird die Bestellung bestätigt, wie lange dauert das im Warenlager, damit man eben diesen vorgelagerten Prozess, wo man eigentlich jetzt noch gar nicht viel weiß, eben auch handeln kann. Und das hilft natürlich den Brands, aber es hilft natürlich auch ganz vielen Marktplätzen. Wir arbeiten ja mit sehr, sehr vielen Marktplätzen, hier in Deutschland zum Beispiel auch mit Idealo. Und wenn die mit vielen verschiedenen Händlern verschicken, möchte man natürlich sicher gehen, dass man gut aussteuern kann, was passiert denn auch auf Händlerseite. Und da muss man bestenfalls anfangen, sobald die Bestellung aufgegangen ist.
Ja, wenn ich jetzt ein Händler bin, der neu auf die Plattform kommt, wie lange dauert es dann, bis dieser Algorithmus tatsächlich verlässliche Aussagen treffen kann in Bezug auf mein Geschäft? Denn ich kann mir vorstellen, dass eine gewisse Datenbasis, eine gewisse Datenmenge einfach notwendig ist, um valide Aussagen zu treffen. Oder ist das System auch fähig, irgendwie in die Vergangenheit zu schauen und mit existierenden Daten, die schon im System der Händler sind, zu arbeiten? Wie funktioniert das genau?
Genau, 100%. Also wir trainieren natürlich den Algorithmus am besten mit so vielen Daten wie möglich. Wir sagen so irgendwas zwischen 300 bis 500.000 Pakete, gibt dir wirklich die sehr, sehr genaue Vorhersage. Und natürlich können wir das sozusagen nach einer gewissen Zeit machen, aber wir können uns auch zum Beispiel die Daten der vergangenen 3 Monate schon mal angucken und auf der Basis eben die Vorhersage treffen. Auch damit sind wir super akkurat. Und wir haben eigentlich ein Versprechen an unsere Kunden, wer mit uns startet, kann innerhalb von 2 Wochen live gehen mit allen Services, die wir haben. Natürlich muss man dann immer nochmal nachsteuern, wie gut ist die Datenqualität natürlich aus dem Warenlager und so weiter, um die Vorhersagen auch nochmal zu schärfen. Aber das schaffen wir normalerweise auch innerhalb von 4 Wochen.
Ja, wie groß ist eigentlich die Bereitschaft auf Seiten der Logistikdienstleister? Und habt ihr, wie viel, 700 oder sowas inzwischen?
Ja.
Angebunden, wirklich so den Kimono zu öffnen und da wirklich auch auf dem Präsentierteller sozusagen unter Lupe zu landen. Denn letztlich hat der vielleicht im Zweifel der Logistikdienstleister auch ein Eigeninteresse, irgendwie nicht alles preiszugeben und nicht jede Schwäche und jede Lieferprobleme da preiszugeben. Wie groß ist die Bereitschaft, da mitzumachen und das sofort irgendwie sozusagen analysieren zu lassen?
Ja, super spannende Frage. Tatsächlich sind viele von den Logistikdienstleistern auch unsere Kunden. Das heißt, wir arbeiten mit vielen großen Logistikern zusammen, die eben auch von uns Daten beziehen, weil so oft ist es eben auch in der Logistikwelt so, dass man nicht alles selbst kontrolliert. Das heißt, wenn irgendwie was von Deutschland nach Singapur geschickt wird, dann nimmt die Deutsche Post das auf, die singapurianische Post liefert es aus und auch da müssen Daten ausgetauscht werden. Das heißt, viele von den Logistikern sind eben dankbarerweise auch quasi unsere Freunde und Kunden und die wollen eben diese Daten auch zurückbekommen. Der zweite Teil ist natürlich auch, dass gerade die Online-Händler natürlich ein Recht darauf haben zu wissen, wann die Pakete ankommen und wir agieren für die Online-Händler. Das heißt, der Online-Händler überträgt uns sozusagen das Recht, auf diese Informationen zuzugreifen und wir sehen dann zu, dass wir natürlich die Integration so mit dem Logistiker gestalten, dass es nicht deren Schnittstellen belastet. Das heißt, wir haben ganz oft auch mehrfache Integrationen mit den Logistikern, um sicherzustellen, dass je nachdem, was deren favorisierte Integration ist, wo die meisten Daten vorliegen, wir eben auch darauf zugreifen und das natürlich auch voll konform mit dem Datenschutzgrundverordnung, die natürlich allen auch super wichtig ist.
Ja, dann nimm uns doch mal mit auf so eine Reise aus Sicht eines Händlers, der Interesse an euch hat. Wie sieht dessen Reise aus, wenn er das erste Mal von euch erfährt und bis er dann wirklich live auf der Plattform ist? Was muss da passieren, um einen Händler auf die Plattform zu bringen?
Ja, genau. Ja, was bei uns passiert ist sozusagen, wir haben eigentlich ein relatives Plug-and-Play-Setup. Das heißt, vom Moment, wo jemand bei uns sozusagen den Vertrag unterschreibt, das sind üblicherweise jährliche Verträge, bis zum Go-Live haben wir so eine durchschnittliche Zeit von 2 Wochen. Wenn Leute bei uns an Bord kommen und sozusagen mit Shopify connected sind und auf Shopify laufen, dann braucht es tatsächlich 2 Klicks. Und wir absorbieren dann alle 15 Minuten sozusagen alle Daten aus ihrer Shopify-Integration. Viele Kunden nutzen uns aber auch über API-Schnittstellen. Und dann ist immer die große Frage, was kann sozusagen das IT-Team auf Seiten des Kunden möglich machen? Am Ende brauchen wir eben nur 2 Datenpunkte. Was ist die Tracking-Nummer und wer ist der Logistiker dahinter? Und dann kümmern wir uns sozusagen um den Rest. Bestenfalls geben uns die Kunden auch noch eine Bestellnummer, weil wir wollen, dass der Kunde eben nicht mit so vielen, der Endkonsument nicht mit so vielen einzelnen Informationen rumspielen muss, sondern sozusagen eine Bestellnummer angibt, sagt hier, das ist meine Bestellnummer und dann sofort alle Pakete sieht, auch sieht, wenn es dazu eine Retoure gibt, um einfach diesen Prozess nochmal deutlich einfacher zu machen. Das heißt, je mehr Daten, umso besser natürlich. Bestenfalls kriegen wir das aber innerhalb von 2 Wochen hin und wir haben, wie gesagt, ein sehr großes Entwicklerteam auf unserer Seite, die dann auch voll die Integration unterstützt und versucht sozusagen, alle Heavy Listing, was wir übernehmen können, dann auch für unsere Kunden zu übernehmen.
Ja, wie sieht das Geschäftsmodell bzw. das Bezahlmodell aus für Händler? Wofür bezahlen die euch?
Genau, die bezahlen tatsächlich sozusagen Standard SaaS, eine Subscription bei uns. Dann gibt es noch eine Onboarding-Fee, je nachdem, wie komplex das Onboarding ist. Aber am Ende zahlt jeder Kunde für die Pakete, die wir tatsächlich auch für ihn tracken. Das ist auch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Unterschied, weil oft natürlich in der Datenqualität, gerade Marktplätze haben die Schwierigkeit, dass die Händler dann doch mal eine falsche Tracking-Nummer angeben. Und wir stellen einfach sicher, dass wir wirklich nur das in Rechnung stellen, was wir auch erfolgreich gefunden haben. Und die Händler schließen dann sozusagen ein jährliches Paketvolumen mit uns ab. Dann gibt es natürlich gerne ein paar Discounts drauf. Und wir planen dann so, aber klar, wenn jetzt gerade in E-Commerce haben wir glücklicherweise gesehen, alle sind sozusagen über ihre Ziele hinausgeschossen und dann unterstützen wir das natürlich auch und die Kunden können upgraden.
Ja, und aus Sicht der Logistikdienstleister, wenn wir jetzt nochmal einen neuen Logistikdienstleister nehmen in einem neuen Land, das ihr bisher nicht auf der Uhr hattet, wie sieht da für den so der Pfad aus?
Ja, sehr gute Frage. Also wenn die Logistiker unsere Kunden sind, dann ist es ehrlicherweise sehr ähnlich. Oft, wie gesagt, weil nicht so IT-heavy auf ihrer Seite, nutzen wir da eher so Basisintegrationen, wie zum Beispiel ein Flat-File-Exchange oder so SFTP-Drops. Das heißt, da können die dann super schnell loslegen, ohne dass sie jetzt ihr IT-Team involvieren müssen. Wenn wir einen neuen Logistiker integrieren, dann gehen wir sozusagen im Namen des Kunden eben auf diesen Logistiker zu, wenn wir noch keine Integration haben und stimmen dann irgendwie ab, was die beste Integrationsmethode ist. Oft haben dann unsere Kunden sozusagen Zugang bei dem Logistiker und wir benutzen diese Credentials. Aber viele Logistiker, gerade die großen, haben eben auch jetzt Entwicklerportale, öffentliche Schnittstellen, über die wir sehr, sehr gut zugreifen können.
Ja, und du sagst es am Anfang, ihr habt jetzt ungefähr 700 von solchen Logistikdienstleistern eingebunden. Das klingt noch verhältnismäßig überschaubar. Da wird wahrscheinlich noch ein extrem starkes Wachstum stattfinden in den nächsten Jahren, wenn ihr weiter expandiert.
Ja, genau, wobei wir damit jetzt wirklich tatsächlich eine globale Abdeckung haben. Also wir schätzen so, dass es am Ende wahrscheinlich so 1000 Logistiker gibt, aber wir integrieren natürlich nur, wenn wir tatsächlich auch einen Kunden haben, der die braucht, und jetzt passiert es immer weniger. Also wir, wie gesagt, haben ja 100% das Versprechen, alles Volumen abzudecken. Das heißt, wenn da einer fehlt und es eben digitale Daten gibt, dann onboarden wir die innerhalb von 2 Wochen. Das sind jetzt pro Monat bei uns so 5 bis 10 neue Logistiker. Natürlich muss man dann auch immer dran denken, dass es einige eben auch nicht mehr gibt. Gerade in Asien verändert sich der Markt dann schnell. Das heißt, ja, wir glauben auf jeden Fall, dass wir jetzt noch ein paar integrieren werden. Aber gerade wenn wir in die USA gucken, da haben wir natürlich alle schon voll abgedeckt. Es sei denn, es gibt sozusagen kleinere Anbieter, Leute mit so ein paar Trucks. Und da muss man dann natürlich auch immer gucken, ob die tatsächlich überhaupt digitale Informationen verfügbar haben.
Ich meine, das klingt für mich aus Sicht der Logistikdienstleister einfach wie so ein Slam Dunk, also so ein No-Brainer, man müsste es eigentlich machen. Aber was sind trotzdem so große Herausforderungen? Was ist die Überzeugungsarbeit, die ihr leisten müsst, gegenüber dieser der Logistikdienstleister Teil der Plattform zu werden?
Naja, wir haben immer das beste Argument natürlich, dass wir für den Kunden zugreifen. Ja? Das heißt, man hat oft einen Vertrag mit einem Händler und der hat natürlich das Recht, auf diese Daten zuzugreifen. Das heißt, je größer die Händler, und wir arbeiten eben auch mit sehr großen, umso einfacher ist die Diskussion, weil es natürlich auch die Händler diese Daten aktuell zugreifen. Ja? Das heißt, wir sind dann sozusagen nur ein anderer Empfänger, der das standardisiert, aber natürlich auch das Ganze sehr professionell angeht. Klar hat die Logistikindustrie immer noch so ein bisschen Sorge vor zu viel Transparenz, verstehe ich auch. Aber ich sehe auch die Entwicklung, dass immer mehr Logistiker ihre eigenen Dashboards in ihre Portale integrieren. Das große Problem ist nur, dass es damit nicht vergleichbar ist. Es gibt einfach keinen Standard-KPIs in der Logistik, und die Händler wollen nun mal wirklich wissen, wie gut es funktioniert auf Postleitzahlebene und so weiter, vielleicht sogar nach Kundenkategorien. Und da ist es wichtig, dass wir sozusagen als neutraler Partner das Ganze einmal zusammenführen. Und eigentlich haben wir da auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu allen Logistikern.
Wird es dann irgendwann mal Standard-KPIs geben? Wahrscheinlich nie, ne? Ich glaube, das ist eine Dauersituation, die sich nie lösen lässt, oder?
Genau, ich glaube, die Logistiker untereinander da eine Standard-KPI definieren, das wird, glaube ich, eine sehr schwierige Sache, aber dafür sind ja wir da. Das heißt, wir haben einen globalen Standard für die Standardisierung der Daten, und klar, aus unserer Erfahrung eben auch mit sehr, sehr vielen, sehr großen Kunden haben wir jetzt, glaube ich, sehr gut raus, was sozusagen alle KPIs sind. Bei uns gibt es über 40 verschiedene Charts im System, womit man sich die Daten anders angucken und filtern kann, nach Carrier, nach Land, nach Status der Sendung und so weiter. Von daher haben wir da, glaube ich, einen sehr guten Standard und wissen eben damit aber auch häufiger oft mehr über die Performance, als die Logistiker es wissen. Und spannenderweise sehen wir jetzt auch immer mehr von unseren Kunden, die dann tatsächlich auch ihre Account Manager auf Seite des Dienstleisters mit in den Kanal nehmen, weil es natürlich auch den Dienstleistern hilft, irgendwie mehr Transparenz zu haben. Wir sehen dann tatsächlich dediziert, in einem Sortierzentrum stimmt was nicht. Wir wollen das natürlich auch nicht von den Logistikern fernhalten, sondern ihnen eben helfen, auch ihre Leistung dazu optimieren und das Ganze irgendwie transparenter auf beiden und auf allen Seiten zu machen, nicht nur für den Endkunden.
Wie sieht eigentlich die Wettbewerbssituation aus? Es gibt sicherlich einige Plattformen, die 1:1 vielleicht dasselbe machen wie ihr. Ist das eine Situation, wo ich ein Händler bin und ich muss mich für eine Plattform entscheiden und das ist dann wirklich ausgeschlossen? Es gibt nur eine Plattform, die ich dafür nutze, oder gibt es auch welche, die mehrere benutzen? Genauso wie bei den Logistikdienstleistern, braucht man nur ein Parcel Perform, oder gibt es auch noch, muss ich mich im Zweifel auch noch an 3 oder 4 weitere anschließen, die ähnliche Dienste erbringen?
Ja, gute Frage. Deshalb ist uns ja das so wichtig, dass wir sagen, 100% des Volumens soll abgedeckt werden. Ne? Wir machen zwar ganz viel auf der letzten Meile, haben aber auch Air Freight, Sea Freight, Paletten, Container und so weiter. Das heißt, da wollen wir sicherstellen, dass wir wirklich 100% abbilden können und es eben nicht noch eine zweite Plattform braucht. Weil man möchte natürlich das alles wirklich mal vergleichen können, bestenfalls auch sehen, was kommt jetzt im Warenlager an, dann kann man das schon mal online stellen, das schon weiterverkaufen sozusagen. Das heißt, da vollige Transparenz zu haben, ist wichtig. Na klar gibt es auch Wettbewerb, für uns aber ein gutes Zeichen, dass einfach unsere Lösungen auch wirklich gebraucht werden. Ich glaube, wie wir uns eben unterscheiden, ist, dass wir von Anfang an sehr global gedacht haben. Das heißt, wir haben eben nicht nur einen kleinen Teil, zum Beispiel alle europäische Logistiker, sondern wirklich international. Und wenn wir dann mit großen Brands zusammenarbeiten wie Nespresso, die in zig Märkten von Kanada zu Mexiko, Thailand, Australien, ja, natürlich viele europäische Märkte mit uns live sind, dann wollen die natürlich bestenfalls auch eine große Übersicht haben auf globaler Ebene. Und das ist nur möglich, wenn man auch wirklich alles abdeckt.
Ist das bei denen schon der Fall? Also bei den Großen, die ihr auch so nennen könnt, Nespresso, Wayfair und Zalando zum Beispiel, dass die 100% ihres Volumens über eure Plattform abwickeln?
Ja, größtenteils schon, wobei natürlich auch immer Business-Entscheidungen getroffen werden. Wir sehen zum Beispiel spannenderweise auch mit vielen Brands, dass natürlich die IT-Landschaft in den einzelnen Märkten sehr unterschiedlich ist, dass da die Teams sagen, hey, das dauert jetzt ein bisschen länger, bis wir eine neue Plattform onboarden und aufschalten wollen. Wir sehen andere Bereiche, wo wir zum Beispiel sehr stark das Marktplatzgeschäft abdecken, weil das natürlich die größte Komplexität hat. Wenn man jetzt sozusagen in dem Standard-Händlergeschäft nur 2, 3 Logistiker hat, dann decken das die schon mit ihren eigenen Services ab. Aber wir sehen immer mehr, dass man wirklich versuchen sollte, alles mit reinzuholen. Gerade wenn man verschiedene Businessmodelle hat. Wir haben auch Kunden, die liefern an ihre Shops, an ihre Boutiquen. Die haben Retouren und Repairs, wo dann zum Beispiel bei Nespresso auch die Kaffeemaschinen repariert werden. Auch das würde man ja gerne sehen und dem Kunden auf der gleichen Seite zeigen, wann kommt denn das jetzt wieder zurück. Das heißt, bestenfalls wirklich 100% standardisiert alles Volumen in einer Plattform, damit man es dann auch super auswerten kann.
Ja, was sind die besonderen Herausforderungen bei dieser Retouren-Logistik? Was kommt da auf euch zu? Was ist da nochmal so der extra Clou sozusagen? Oder ist es im Prinzip ähnlich wie beim Hinweg?
Ja, auf Datenschnittstelle sind es natürlich andere Daten, aber der Ablaufprozess ist natürlich anders, sozusagen nur der andere Weg rum. Was wir halt immer wieder sehen, ist natürlich die Frage, wie werden die Retouren kreiert? Also gibt es sozusagen, wie oft jetzt zum Beispiel bei Zalando schon, einen Retourenschein im Paket? Dann nehmen wir das gleich mit auf als Retoure und warten sozusagen einfach darauf, dass es aktiviert wird. Einige Händler kreieren sozusagen die Retoure später über den Kundenservice, dann fügen wir das nochmal hinzu. Was unserer Meinung nach ein wichtiges Best Practice ist und wir wollen auch gerade beim Thema Retouren oder auch beim maschinellen Lernen noch weiter investieren, aber es ist auf jeden Fall, das mit einer Bestellung zu verknüpfen. Also wirklich zu sagen, okay, wenn man bei Zalando bestellt, kann man das ja zum Teil im gleichen Paket auch wieder zurückschicken. Das ist natürlich auch sehr umweltfreundlich. Und daher ist uns wichtig, das sozusagen wirklich sehr eingängig miteinander zu verknüpfen, sodass man da, wo man nachguckt, wo das Paket gerade hingeht, demnächst dann auch die Retoure beauftragen kann. Und das ist eine der Produktentwicklungen, an der wir gerade sehr stark arbeiten.
Ja, du hast am Anfang erwähnt, dass ihr fast nahezu kein Pivot gemacht habt. Die Plattform oder die Idee ist nahezu noch genauso heute, wie sie beim Anfang war, im Anfangsstadium. Was siehst du denn in der Zukunft für große Veränderungen? Oder wollt ihr weiter einfach nur so, wie ihr gerade seid, so weiter wachsen mit kleinen Veränderungen, kleinen Verbesserungen hier und da? Oder gibt's auch vielleicht ein paar größere strategische Neuausrichtungen der Firma, über die du vielleicht reden kannst oder auch nicht?
Ja, genau. Wir haben natürlich sehr, sehr viel vor. Ja, das Wichtigste für uns ist wirklich, dass wir einfach diese Erfahrung verbessern. Also wenn man sich mal als Beispiel anguckt, aktuell sagt einem jeder, wo das Paket ist. Und uns war wichtig, dass wir sagen, wann es ankommt. Dann ist die Frage, wie integriert man das Ganze lösen kann. Also nicht nur, wenn ein Paket sozusagen bei dir zu Hause ankommt, sondern natürlich ganz wichtig auch in allen Packstationen. Da haben wir schon extrem viel gemacht, wenn es in die Filialen geliefert wird. Das sozusagen wirklich eine sehr, sehr einheitliche Einkaufserfahrung zu geben und eben mehr Datenpunkte hinzuzuknüpfen. Das heißt, Logistik wird jetzt oft noch so letzte Meile, dann gibt es da ein bisschen Updates. Und wir wollen wirklich alle Daten zusammenfügen, von dem Moment, wo die Order generiert wird sozusagen, das Warenlager, letzte Meile und das dann deutlich, deutlich intuitiver machen. Und gerade im Bereich maschinellen Lernens gibt es einfach so viele Opportunitäten, auch im Bereich Retouren, dann später auch mal sagen zu können, mit welchem Logistiker man bestenfalls verschickt, ohne dass man drüber nachdenken muss und es nicht mehr nur um Preis geht oder vielleicht um die Schnelligkeit der Lieferung, weil wir auch gemerkt haben, Kunden erwarten lieber einen Tag länger, wenn es dafür dann ankommt und da ankommt, wo sie gerade sind. Das heißt, diesen ganzen Auswahlprozess, mit welchem Logistiker man verschickt, das auch deutlich intuitiver zu gestalten, ist unsere große Mission und da machen wir jetzt auch große Schritte in die richtige Richtung.
Ja, wie viele Leute seid ihr momentan? Ihr seid da immer noch unter 100, ne? Zwischen 50 und 100 Leuten ungefähr?
Hab ich mal nee, Daumen. Inzwischen sind wir tatsächlich sehr, sehr stark gewachsen, sind jetzt über 100 Leute, bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall 150. Das ist sozusagen unser Ziel. Ja, und die eine Sache, die mir natürlich extrem am Herzen liegt dabei, ist das Thema Diversität. Das heißt, wir haben unglaublich viele verschiedene Nationen. Ich glaube aktuell 14, wir haben 19 verschiedene Sprachen, die wir sprechen im Team. Und eine fast 50-50 Frauenquote, worauf wir natürlich ganz besonders stolz sind, über alle Teams hinweg. Das heißt, bei uns gibt es auch weibliche Entwickler. Wir haben ein weibliches Finance-Team. Und wirklich in allen Teams versuchen wir da sicherzustellen, dass wir möglichst divers sind. Und ja, jetzt gerade, wo wir einstellen, sind wir natürlich noch immer weiter auf der Suche hier für unser europäisches Team, natürlich auch hier in Deutschland, suchen natürlich auch Vertriebskräfte und viele andere Funktionen. Und dann geht es natürlich los in Nordamerika. Wir haben jetzt sehr viel gelernt hier in Europa, einen guten Ansatz, das Team aufzubauen, auch nachhaltig. Wir haben extrem viele Mitarbeiter, die schon von Anfang an dabei sind und mit uns sozusagen wachsen. Und das wollen wir natürlich auch in der USA sicherstellen. Und das wird natürlich auch heißen, dass ich da ein bisschen Zeit dafür bringe, um sicherzustellen, dass alle sich gut aufgehoben fühlen und ganz viele von den Learnings eben auch in die anderen Büros übertragen wird.
Ja, 50% weibliche Mitarbeiter in einem Logistik-Startup, da Hut ab, das ist nicht so einfach, das haben doch schon ganz andere versucht. Was ist da euer Geheimrezept? Wie habt ihr das geschafft? Hilft sicherlich, dass du die Mitgründerin und weiblich bist, das hilft vielleicht ein bisschen, aber es gibt bestimmt weitere Tipps und Tricks oder Geheimrezepte, die du parat hast, die du teilen könntest.
Ich glaube, sich das einfach wirklich bewusst machen. Also ich sage bei Weib nicht, dass es einfach ist. Und wir wollen ja auch fair sein. Also es gibt auch Teams, da haben wir mehr Männer, einfach weil sich das so ergibt und wir natürlich die Besten einstellen wollen. Aber wir gucken halt, dass wir wirklich sehr international sind. Wir haben ein Programm, wo quasi Mitarbeiter empfehlen. Das verstärkt sich dann natürlich nochmal. Wir gucken auch, dass wir möglichst viel von unserem Team teilen. Das heißt, wir haben auf unserem Blog immer wieder Geschichten über die Mitarbeiter, was sie erfolgreich macht, warum sie schon so lange da sind, wie so ein Tag bei uns aussieht, um einfach die Sicherheit zu geben. Und dann, klar, gerade im Bewerberprozess, also ich sage das immer wieder, wenn nur Männer eine Frau interviewen und dann fragen, was sie beitragen kann, wird das Ganze schwierig. Von daher freue ich mich natürlich auch, unsere Teamleiterin für HR ist natürlich auch eine Frau. Wir achten immer darauf, dass wir im Interviewprozess ein ausgewogenes Verhältnis haben. Und ja, sonst spreche ich natürlich auch viele Frauen an, und versuche sie zu ermuntern. Logistik klingt nicht so sexy, aber wir sind auf einem guten Weg, das deutlich intuitiver und moderner und technologiegetriebener zu machen. Und dann gibt es, glaube ich, keinen Grund, warum das nicht auch ein super spannendes Unternehmens- und Wachstumsfeld ist für alle Frauen da draußen.
Ja, du bist ja auch jetzt sehr aktiv geworden in Bezug auf die deutsche Logistik-Community sozusagen. Du bist jetzt Teil von der BVL, hast da eine Rolle übernommen. Was war da so der Impuls oder der Ausschlaggeber, beziehungsweise was versprichst du dir von dem Engagement beim BVL?
Ja, es gibt natürlich super viele Gremien in der Logistik und jetzt hier in Deutschland liegt es mir natürlich auch total am Herzen, einfach sozusagen die Agenda von Technologie in der Logistik weiterzutreiben, aber auch eben Frauen in der Logistik. Und die BVL ist natürlich ein super gutes Gremium. Ich freue mich sehr, dass ich da in den Beirat aufgenommen worden bin. Ehrlicherweise gibt es einfach unfassbar viel zu tun, unfassbar viele Impulse zu setzen. Aber ja, gerade als Gründerin mit Teams über die Welt verstreut, ist das auch manchmal nicht so einfach. Von daher gibt es, glaube ich, noch viel Potenzial, mich mehr zu engagieren. Boris, du weißt auch, wir haben ein Herzensprojekt von uns beiden, The Logistics Tribe, was tatsächlich ein englischsprachiger Podcast ist. Da haben wir am Anfang des Jahres und ich persönlich echt gut durchgestartet und ja, inzwischen auch sehr viel Erfolg damit. Aber ich hinke so ein bisschen hinterher mit meinen Folgen, weil einfach so viel los war. Und wir freuen uns und ich freue mich jetzt auch wirklich sehr, da einfach wieder mehr von der Logistikwelt zu zeigen, ein sehr internationales Publikum, das Ganze englischsprachig zu machen. Weil eine Sache mir auch sehr bewusst ist, hier gerade in Deutschland, die großen E-Commerce-Händler haben als Unternehmenssprache Englisch. Zalando, Wayfair, ganz viele von unseren Kunden sind die wichtigen Entscheidungsträger, aber auch quasi sozusagen die jungen High Potentials, internationale Leute. Das heißt, wir müssen auch sicherstellen, dass die Informationen zur Logistik auch hier in Deutschland verfügbar sind auf einem internationalen Niveau und uns Inspiration von der Außenwelt holen. Und ja, ich hoffe, dass wir damit The Logistics Tribe einen Beitrag zu leisten können.
Ja, auf jeden Fall, macht eine Menge Spaß. Ich meine, du hast so viele Dinge auf dem Tisch, ne? Also muss ich auf keinen Fall hier rechtfertigen dafür, dass mal eine Episode ausgefallen ist oder irgendwie zu spät gekommen ist. Du hast so viel auf dem Tisch und du hast so viel Zug auf der Kette. Wie gelingt dir so ein bisschen die Balance? Du bist jung. Du hast noch viel Energie, aber wie gelingt dir das, irgendwie auch eine Balance zu finden? Ich spreche immer wieder mit Startup-Gründern, die ja so ein bisschen kurz vorm Ausbrennen stehen und immer so in die Balance finden müssen. Was ist dein Geheimrezept, um da weiterhin so viel Energie zu haben und so viele Projekte gleichzeitig zu fahren, was bei dir echt unglaublich ist? Ich hätte das ein bisschen jetzt im letzten Jahr, das ein bisschen verfolgt, was in deiner Welt so los ist. Das ist schon bemerkenswert. Wie gelingt dir das?
Ja, also wahrscheinlich bin ich tatsächlich jetzt auch keine Vorzeigegründerin, was irgendwie Work-Life-Balance angeht. Ich muss sagen, ich habe noch unfassbar viel mehr Respekt vor Gründern, die Familie haben, mein Mitgründer Arne, der zwei Kinder hat, verheiratet ist, sich auch darum kümmern muss. Ich brenne einfach fürs Thema. Ich war aber auch schon immer so. Also alles, was ich mache, mache ich mit ganz viel Herzblut, weil sonst würde es mir keinen Spaß machen. Von daher empfinde ich eben halt auch diese Arbeit in verschiedenen Zeitzonen überhaupt nicht als Belastung. Aber man muss sich natürlich Ausgleich suchen. Familie ist ein wichtiges Thema. Ich verbringe wann immer ich kann Zeit mit meinen Nichten, mit meinen Großeltern, mit meiner Oma. Das erdet einen dann auch immer sehr. Der ist nämlich relativ unklar, was genau wir da so machen. Und da hat man dann einen perfekten Anlass, eben mal nicht über die Arbeit zu sprechen und ja, ab und an auch wirklich mal das Handy wegzulegen. Was wir in der Firma jetzt viel machen, und das hilft mir natürlich auch, dass wir da bewusster drauf sind. Wir haben jetzt freitags Yoga, mittwochs haben wir eine Breathing Session. Also tatsächlich auch so gewählte Pausen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Da versuchen wir jetzt immer noch mehr zu machen, weil wenn wir alle von zu Hause arbeiten, auch mir gibt es deutlich mehr Energie, die Leute persönlich zu sehen. Das war natürlich jetzt schwierig. Jetzt geht es langsam, habe ich wieder Hoffnung, dass wir alle wieder mehr und noch mal deutlich stärker zusammenkommen können. Und das ist, glaube ich, für mich auch ein ganz wichtiger Energiegeber. Und ja, ich kann nur alle ermuntern, sich dann die Zeit zu nutzen, Leute mal anzurufen. Slack hat ein tolles Tool, es nennt sich Huddle. Damit kann man ohne Termin einfach mal jemanden anrufen. Das versuchen wir viel zu nutzen, machen Daily Stand-Up und so weiter, um einfach auch natürlich mit den Menschen zu tun zu haben und nicht nur mit den Aufgabenpaketen, von denen es natürlich auch immer
viel gibt. Ja, hast du einige deiner neuen Mitarbeiter, die du eingestellt hast, noch gar nicht persönlich gesehen oder hast du zumindest alle mal persönlich einmal getroffen? Oder war es gar nicht möglich?
Ja, hier in Berlin war es natürlich einfach. Gerade in Zeiten von Corona sind wir spazieren gegangen. Das war sozusagen mein Interviewprozess dann. Ja, aber leider gibt es vor allem in Vietnam, da sind seit anderthalb Jahren die Grenzen zu. Das heißt, ganz viele von unseren Mitarbeitern habe ich da noch nicht gesehen. Umso mehr und umso wichtiger ist es, dass wir uns halt Sachen überlegen, um trotzdem den Kontakt zu halten und uns auch um die Mitarbeiter zu kümmern. Ja, gerade von zu Hause zu arbeiten in anderen Kulturen, wo man oft noch mit den Eltern zusammen wohnt. So ist es eben auch in Singapur. Da müssen wir einfach nochmal deutlich mehr drauf achten und haben aber zum Glück eben auch quasi unsere Büroleiter und unseren CTO, der sich da extrem passioniert auch für die Mitarbeiter einsetzt und sicherstellt, dass es denen gut geht und sie auch viel Zeit
haben. Ja, ich muss mal an deine Oma denken, die wahrscheinlich super froh ist, dass du zurückgekommen bist aus Singapur, dass sie dich jetzt öfter sieht.
Ja, genau, 100%. Ja, Oma macht sich immer Sorgen, dass man zu viel arbeitet, weil natürlich diese ganze neue Technologie ist schwer zu verstehen, aber die einfache Art und Weise, mein Business zu erklären, ist immer an Oma. Ich erkläre allen, wo ihre Pakete sind und wann sie ankommen. Das funktioniert
Klasse.
Dann auch. Ja.
Dana, vielen Dank für das tolle, interessante Gespräch heute. Deutscher Logistikkongress ist dieses Jahr in Berlin als Hybrid-Version. Toi, 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 dass wir uns vielleicht spätestens da persönlich sehen können. Ansonsten, wo kann man mehr über dich erfahren? Logistics Tribe hast du erwähnt, aber sicherlich auch noch auf sozialen Medien bist du unterwegs. Ganz, ganz aktiv auf LinkedIn. Webseiten, wo kann man mehr über euch oder dich erfahren?
Ja, also am besten auf LinkedIn, wie gesagt, super aktiv. Und schaut gerne auf parcelperform.com vorbei, wenn ihr einen Eindruck von unserem Produkt haben wollt. Wir haben einen Live-Chat, da sitzen tatsächlich echte Leute hinter. Ich auch manchmal, von daher chattet gerne mit uns oder connectet auf LinkedIn. Wir freuen uns sehr.
Sehr sympathisch. Dana, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Erfolg in diesem Jahr.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften, Boris. Danke dir.
So, das war der BVL Digital Podcast mit Dana von der Heide von Parcel Perform. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr eine positive Bewertung auf Apple Podcasts hinterlasst. Und denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.